So, wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich weiß nicht, also mir geht es dann immer so, wenn es dann so Richtung Ende vom Lobpreis geht und du bist dann dran, egal ob Gottesdienstleitung oder jetzt die Predigt. Bum, 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 bum. Okay. Und weißt du, Dani, zu deiner lieben Überleitung zu mir, bei mir sagen, heute habe ich es ja einfacher, weil das ist das erste Mal, dass du direkt da sitzt und nicht nachhörst und vor- und zurückspulst und mich so bewerten kannst. Dann ne? Spaß, okay. Nein, so ist er nicht. Okay. Genau, wir wachsen ja und entwickeln uns weiter. Das ist gut. Schon wieder ich. Also mir geht es eigentlich, um ehrlich zu sein, gerade ganz genau so. Ich bin nach dem Vorgebet hochgekommen und habe zur Steffi und zur Anna hinten im Kinderraum gesagt, also Leute, ich habe heute schon genug Salbung abgekriegt, ich gehe dann mal wieder nach Hause. Ich sage das ein bisschen salopp, das war an der Stelle euch, die da unten mitgebetet haben, vielen lieben Dank, ihr ahnt ja gar nicht, was ihr gebetet habt. Ihr ahnt das gar nicht, das soll aber jetzt nicht das Thema heute sein. Aber mein Herz ist da schon so voll. Wieder ich. Wenn ihr euch so vor 4 Wochen erinnert, da habe ich ja schon mal gepredigt über die Jahreslosung. Machst du mal die Titelfolie an, bitte. Was kommt nach 2021? Es kommt 2022. Und du darfst eine weitermachen. Ich habe es auf dem Herzen mit euch heute über die Jahreslosung 2022 ein bisschen nachzudenken, ein paar Gedanken zu teilen. Jetzt sind wir der dritte Sonntag im Jahr und ich bin überzeugt, wer sich mal traut, ja, wer hat schon eine Predigt zu diesem Thema gehört, irgendwo live, online, meine Frau weiß ich, die hat schon mehrere durch. Das war so eine Diskussion, ein bisschen darüber auch noch mal zu reden, wenn sie es schon hat. Gehört hat. Jesus spricht, alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Amen, gell? Das ist so gut, diese Gewissheit zu haben. Das ist Hoffnung für alle übersetzt. Ich habe ein paar Übersetzungen durchgeguckt. Ist interessant. So wie der meiste Satz da irgendwie uns begegnet, habe ich eigentlich nur eine einzige Übersetzung zumindest gelesen. Ich habe nicht alle durch. Hoffnung für alle, NGÜ sagen alle immer wieder gleich, alle Menschen, die mir der Vater gibt, so beginnt es, oder alle, die mir vom Vater anvertraut wurden. Für uns liegt diese Botschaft doch, wenn wir es so hören, ganz nah. Wir kennen das, Jesus lässt jeden zu sich kommen, ja. Im ersten Zug für uns als, ich sag mal, gediente Christen überhaupt nichts Neues, oder? Das ist doch fast schon, mal ganz salopp gesagt, der Einheitsbrei, oder? Jesus ist da, Jesus hat sich geopfert. Wir wissen, Gottes Wesenszug ist die Gemeinschaft zu uns. Er möchte so mit uns sein. Er hat alles geschaffen, nur aus diesem einen einzigen Grund, um mit dir und mit mir, mit jedem von uns Gemeinschaft zu haben. Sei ja nichts Neues, oder? Ja. Es geht ja noch weiter. Im Neuen Testament, Jesus, wenn wir mal ein bisschen durch die Evangelien durchblättern, alle 4 übrigens, ja, immer wieder taucht es uns auf. Jesus sagt uns immer wieder, kommt her zu mir. Immer wieder. Der bekannteste Spruch ist wahrscheinlich der, in dem wir dann immer so sagen, ja, Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, weil, wo die Jünger extra wegpushen, die Leute wegtreiben, lasst Jesus in Ruhe. Und Jesus, ich kann mir das echt vorstellen, ist brotfertig. Der ist echt durch, hat den ganzen Tag gelehrt und geredet, diskutiert, die Pharisäer zurechtgewiesen. Und dann kommt so eine Horde nervender Kinder. Ich verstehe, die Jünger schieben weg und Jesus sagt, nein, lasst die Kinder zu mir kommen. Nein, kommt her zu mir. Also, der Kern dieser Botschaft liegt doch augenscheinlich eigentlich genau vor uns. Also Benji, warum drüber reden? Wenn wir jetzt Bezug auf die heutige Zeit nehmen, dann ist das auch naheliegend. Ja, Corona, Der Daniel hat es schon gesagt, es ist ein Vorrecht, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Es ist ein Vorrecht, dass wir uns immer noch so recht frei treffen dürfen. Ich möchte nicht auf anderen Glaubensgemeinschaften oder so rumhacken, aber es gibt Geschwister auch im Herrn, ne, die Leute schon wirklich aussperren aus den Gottesdiensten. Ne. Wir brauchen nur in die Verordnung der Synode, der evangelikalen Kirche gucken. Ja, die sagen, kein Gottesdienstbesuch möglich ohne 2G+. Es sei denn der Gemeinderat und so weiter. Also hier könnte man auch jetzt uns drüber austauschen und drüber sinnieren. Und da steht auch dieser Satz, und das ist auch richtig, ja, Jesus sagt, kommt her zu mir, ich werde keinen abweisen. Gehen wir ein Schrittchen weiter in den Gedanken ganz schnell. Jesus ist unser Vorbild, also sollen wir auch so handeln wie er. Wir sollen keinen abweisen, der uns braucht, der uns begegnen möchte, der Hilfe von uns braucht. Das ist genauso ein ganz wichtiger Aspekt, aber wenn man mal, zumindest ging es mir so in meinen ersten Überlegungen, das sind die ganz nahen liegenden Dinge da drin. Auch darüber möchte ich mich gar nicht so lange mit euch austauschen. Mir liegt was viel Tieferes auf dem Herzen. Meine liebe Familie kann bestätigen, ich habe mich diesmal echt schwer getan mit der Vorbereitung. Ehrlich, ich bin heute Nacht um 12:30 erst fertig geworden. Nichtsdestotrotz, gucken wir mal kurz ganz typisch, Benji, wo sind wir denn eigentlich? Und zwar der Kontext. Der Kontext dieses Geschehens, in das Jesus dieses Wort hineinspricht. Was ist drumherum passiert? Und mir war das gar nicht so bewusst. Das Kapitel 6 im Johannesevangelium ist enorm spannend. Man liest ganz schnell drüber, aber da ist so viel passiert. Unglaublich. Was ist das Erste, was passiert ist? Oder womit fängt das Evangelium an? Mit der Speisung der 5000. Hammers Teil, was da passiert ist. Nächste Folie, bitte, Franz. Hier ein kleinen Vers oder zwei kleine Verse, die ich rausgreifen möchte, kurz aus der Speisung der 5000. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus, also einer seiner Jünger. Interessant, kurze Anmerkung, Philippus ist der Jünger, der von Johannes der Täufer zu Jesus gewechselt hat. Also einer der es eigentlich auch schon mit Wundern und der Verrücktheit Gottes wirklich schon einiges erlebt hat. Jesus fragt ihn, wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Und jetzt wird es spannend. Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Hammer Teil. Gell? Also Jesus spricht Philippus ganz gezielt an. Also ich wage mal ganz frech zu behaupten, ist vielleicht einer der Jünger, der am besten zu diesem Zeitpunkt schon ausgebildet war oder mit Jesus unterwegs war. Ja? Also wenn du schon mal mit Johannes dem Täufer deine Lektion gelernt hast und jetzt mit Jesus, der müsste es eigentlich kapiert haben. Und Jesus sieht Philippus, der da steht, wenn man weiterliest und sagt, also ich muss mal kurz rechnen, mindestens 200 Silberstücke müssen wir aufbringen, um alle zu kaufen, ja? Für alle Essen zu kaufen. Jesus stellt Philippus oder ruft Philippus heraus, genau in seinem Zweifel. Da kommen wir noch einmal mal kurz drauf zurück. Nächste Folie, bitte. Die Speisung der 5000 ist durch und Jesus schickt seine Jünger über den See. Wir kennen die Geschichte wahrscheinlich aus den Kindergottesdiensten. Die Jünger, ich habe es nicht, weil es so viel Text wäre, draufgeschrieben. Die Jünger fahren über den See Genezareth drüber und mittendrin passiert der Sturm. Und Jesus hat nichts Cooleres zu tun, als einfach mal auf den Wellen zu den Jüngern hinzulaufen und zu sagen, hey, habt keine Angst. Jesus weiß ganz genau, in welcher Angst die Jünger stehen und die hatten echt die Hucke voll. Gell? Also das war ja nicht so ein Schiff, wie wir es heute kennen, sondern es war so ein offenes, schlechteres oder besseres Ruderbötchen. Ja? Die sitzen da zu 12 drin, wissen ganz genau, dass es jetzt eigentlich um sie geschehen ist, im See Genezareth, wenn da Sturm auftaucht, das ist schon schwierig. Ja? Und mittendrin begegnet Jesus ihnen in dieser Angst. Interessant ist, dass Johannes da gar nicht groß spricht von Jesus stillt den Sturm und so, sondern Jesus begegnet ihnen der Angst und auf die Jünger realisieren in diesem Moment, oh, sie sind eigentlich schon angekommen, sie sind schon am Ufer dran, ja, safe. Jesus ist da, da wo du stehst, da wo du Sorgen hast. Wir gehen mal schnell noch einen Schritt weiter, nächste Folie. Die anderen Menschen, die Jesus gerade am Tag davor noch satt gemacht hat, wachen auf und kapieren, holla, wo ist Jesus? Jesus ist weg. Die wussten, da war nur ein Boot am Steg. Mit dem Boot sind die Jünger weg, aber Jesus ist bei ihnen geblieben. Und sie fragen sich, wo ist Jesus? Die Menschen vermissen Jesus und sie suchen ihn. Könnt ihr mal nachlesen, eben in 6, Vers 22 bis 24. Ganz spannend. Erst ganz am Schluss ist eigentlich eine Nichtigkeit-Geschichte so aufs erste Lesen, aber ganz am Schluss merken sie, okay, Jesus muss auf der anderen Seite vom See Genezareth sein, weil wir haben ja alles abgesucht. Keiner hat ihn gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, so einfach davonschleichen bei 5000, also die Zählung war ja mit Männern, das heißt, das waren wahrscheinlich so 10.000 bis 15.000 Menschen, da kannst du nicht einfach abhauen, ohne dass es jemand merkt. Aber Jesus hat es offensichtlich geschafft. Ja. Jesus ist da mitten in der Nacht weg gewesen. Nächste Folie, in Vers 25 lesen wir dann darum, dass Jesus schon in Kapernaum ist. Jesus ist in Kapernaum, er wird von den Menschen gefunden, er lässt sich finden und er erklärt ihnen, wer er wirklich ist. Jesus ermahnt auch die Menschen in diesen ganzen Versen drumherum. Da kommen wir nachher nochmal auch drauf zurück. Und dann noch einen ganz schnellen Ausflug ans Ende des Kapitels. Die nächste Folie, hast noch eine Folie weiter, bitte, Franz. Verse habe ich wahrscheinlich. Genau, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das sind die berühmtesten Verse, die wir kennen aus diesem Geschehen. Und am Schluss von dem Kapitel, das merke ich gerade, dass ich die Folie vergessen habe, vergebt mir, am Schluss von dem Geschehen ist ganz signifikant, Jesus stellt seine Jünger vor die Wahl. Er sagt, glaubt ihr an mich oder glaubt ihr nicht? Und wir lesen da, und das muss echt erschütternd gewesen sein, stelle ich mir vor, weil Jesus hat 5000 satt gemacht, Jesus ist über den See gelaufen im Sturm, Jesus hat erklärt, warum er da ist, was ihm am Herzen liegt, und am Schluss bleiben noch seine 12 Jünger bei ihm. Die meisten hauen ab. Die haben keine Lust mehr, mit Jesus unterwegs zu sein. Muss erschreckend sein. Weil Jesus so provozierend gesprochen hat mit, ich bin das Brot der Welt, das Brot des Lebens, das vom Himmel in diese Welt gekommen ist. Welterschütternd, oder? Was Jesus da getan hat. Also hier, ihr merkt es, ja, auch in den anderen Predigen, ich liebe das Drumherum, den Kontext. Und mir ist jetzt da drin was aufgefallen, was gar nicht so augenscheinlich direkt sichtbar ist. Bleiben wir mal an diesen Geschehnissen ein bisschen stehen. Was ist als erstes passiert? Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen. Es ist klein, ich lese es gleich vor. Jesus begegnet uns. Ja, drehen wir mal noch ein bisschen so, dass ihr im Livestream es auch ein bisschen seht. Jesus begegnet uns. Das ist der erste Schritt. Egal wie sehr du das drehst und wendest, in der Geschichte der gesamten Menschheit, es ist immer zuerst Gott, der uns begegnet. Damit beginnt alles. Gott schafft diese Welt, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und in der Geschichte der Speisung der 5000, ich finde das so signifikant, es beginnt damit, dass Jesus ganz gezielt auf Philippus eingeht. Er begegnet ihm. Er weiß 100% genau, wie sehr beschränkt die Perspektive des Philippus ist. Er weiß 100% genau, wie sehr Philippus in diesem Moment an Menschlichkeit festhält. Er fragt Philippus, ich finde das richtig provokant, Jesus geht her und sagt, Philippus, wo kaufen wir denn sowas? Also viel gemeiner kannst du ja nicht eine falsche Fährte legen, ja? Aber richtiger Prüfstein, wo kaufen wir denn so viel Brot? Jesus weiß ganz genau, wo du stehst. Jesus weiß ganz genau, wie du denkst. Jesus weiß ganz genau, wo dein Horizont beginnt und wo er aufhört. Er weiß es, auch wenn du das so nicht spürst. Und dennoch, er begegnet dir. Er geht auf dich zu und er bleibt nicht stehen. Niemals, niemals. In diesem Schaubild geht es ja dann weiter. Jetzt werden meine Zeichenkünste auf die harte Probe gestellt. Puh, Pfeil. Jetzt muss ich mal gucken, was wir hier aufgeschrieben haben. Jesus greift ein. Also, was viel Genialeres, das wünschen wir uns ja auch in dem, was wir vorhin gebetet haben für Karl oder für Gerlinde oder für wen auch immer, der uns am Herzen liegt oder welche Situation uns am Herzen liegt. Jesus greift ein. Wie oft in deinem Leben hat Gott oder Jesus sich dir schon offenbart, in dem, was er tut? Also, diese Frage ist recht provokant, ich weiß. Gell? Als ich dann zu Hause da saß und drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, ich kann es schon gar nicht mehr zählen. Ich kann es gar nicht zählen. Es sind kleine Dinge, es sind große Dinge. Es sind vielleicht nicht mal nennenswerte Dinge, aber überall sehe ich immer wieder die Handschrift Jesus. Überall, überall drin. Sei es die Versorgung, sei es meine Familie, dass ich eine wunderbare Frau habe, sei es Gemeinde, sei es Leiterschaft, sei es alltägliche Dinge. Ich weiß es nicht. Ja. Was alles. Wünsche, die ich ihm gesagt habe, Wünsche, die ich ihm niemals gesagt habe im Gebet und dennoch bekommen habe. Und ich weiß, dass wenn du mal ganz scharf drüber nachdenkst, du auch solche Dinge bemerkst. Und ich ermutige dich, kleine Hausaufgabe, um Freude am Herrn zu finden, denk die ganze Woche, jeden Tag darüber nach und ich garantiere, ich halte jede Wette mit dir, wenn du mal ganz ehrlich bist, du wirst lauter neue Dinge entdecken, die Jesus in deinem Leben dir Gutes getan hat. Er hat so oft eingegriffen, so wie in dieser Bibelstelle auch, ja, Wunder, aus 5 Broten, 2 Fischen, 5000 werden satt, also Männer mit den Kindern, mit den Frauen, ja, 15.000 wahrscheinlich oder noch mehr. Also, wir hatten mal mit den Rangern ein Bundescamp, 15.000 Leute. Ich weiß, wie viele LKWs am Morgen reingefahren sind, damit die Mannschaft satt geworden ist für eine Mahlzeit. Ja. Also für die es interessiert, das waren 42 Tonner für ein Frühstück. So. Und Jesus macht es einfach mal so, Herr, vermehre, zack. Und so ist er. Ja. Glaub's nicht, ist ihm nicht genug. Er läuft auf dem Sturm im Wasser. Ja. Jesus greift ein. Und Jesus tut Wunder, auch heute, auch hier, auch jetzt. Egal, wie deine Situation ausschaut. Erinnern uns kurz dran, die Jünger hatten echt die Hosen voll. Die dachten, jetzt hat ihr Stündlein geschlagen. Und mittendrin taucht Jesus auf. Und im anderen Evangelium lesen wir, wie sehr sie noch mehr Angst hatten, als Jesus kommt. Sie dachten, ein Geist kommt. Ja. Ach, herrlich. So, in diesem Kreislauf, den ich da versuche aufzuzeigen, passiert ja dann was. Wenn Jesus uns begegnet ist, wenn Jesus uns was Gutes getan hat, dann kommt eine ganz normale menschliche Reaktion bei mir auch. Ich will mehr. Ich will mehr. Und ich beginne, Jesus zu suchen. ich suche Jesus immer mehr, immer weiter. Wir haben es ja auch kurz gesehen. Die Menschen haben gesehen und gespürt, wie wohltuend Jesus ist. Doch haben wir dann oft auch das Gefühl, er ist nicht da, oder? Ich erinnere mich an so manche Sachen, weißt du, Hammerteil, was Jesus in meinem Leben getan hat. Also da richtig an Wundergrenzen schon oder sogar wirkliche Wunder schon getan. Und keine 2-3 Tage später, wo ist Jesus? Da bäumt sich das nächste Thema auf und ich sage, guck, guck, wo bist du? Warum bin ich schon wieder allein? Das stimmt nicht, aber das Gefühl kennen wir, oder? Ich kenne es gut. Wenn ich jetzt einen Pfeil direkt ganz hier hoch ziehen würde, dann wäre der Kreislauf eigentlich schon perfekt, oder? Jesus begegnet uns, Jesus greift ein, Jesus wird von mir gesucht oder von dir, von uns gesucht und schon hätten wir einen kompletten guten Kreislauf von, ich nenne mal Beziehungskreislauf zwischen dir und Jesus. Das Problem ist, dass wir einen Zwischenstopp machen. Wir machen einen Zwischenstopp. Wir kommen zu Jesus, meistens nur dann, wenn wir was von ihm wollen. Also der Grund unserer Suche, nenne ich es jetzt mal. Der Grund unserer Suche oder der Suche. Ich weiß, das ist richtig provokant und ich vergib mir, ich meine es nicht böse, gell? Echt nicht. Aber wie oft gehen wir doch nur zu Jesus, wenn wir irgendeine Not haben. Herr, mir fehlt. Herr, ich will. Herr, ich brauche. Und mir geht es so, in meinem Leben ist es oft genau am meisten dann, wenn ich überfordert bin oder ich mich ohnmächtig fühle. Also keinen Zugriff mehr auf irgendwas habe, wo ich dachte, da ist mein Weg, da ist mein Können, da ist alles, was ich brauche und habe. Durchaus auch fromm auf ihn ausgerichtet. Aber es ist, wie gesagt, so ein extra Punkt in diesem Kreislauf der Beziehung. Der Grund, warum suche ich Jesus? Jetzt ist, glaube ich, die PowerPoint gerade ausgestiegen. Wir bleiben hier nämlich an dem Punkt gerade stehen. Ist nicht schlimm, wechseln wir zur Bibel. Dauert einen kurzen Augenblick, dann lese ich es euch vor. Muss es nur wieder finden. Es ist wieder da. Oh, herrlich, meine Herren. Danke. Ich brauche die Folie mit Johannes 6, Vers 26, bitte. Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Jesus blickt ganz genau, warum diese Menschen auch über den See rübergekommen sind. Und es macht ihn sogar richtig traurig. Also ich lese das raus, es ist nicht so beschrieben, aber ich lese es raus, wie schwer ihm es ums Herz wird. Er gibt uns natürlich all das, was wir brauchen. Er hat auf der Bergpredigt uns gelehrt, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, das will Jesus, er will dich versorgen, er will mich versorgen, er will uns versorgen mit allem, was wir brauchen und noch viel mehr. Aber Jesus geht es nicht darum. Und deswegen macht das den Menschen, die ihm nachgefolgt sind, zum Vorwurf. Und sagt, Leute, nee, ich weiß, warum ihr da seid. Bei Philippus vorhin auch schon, ja? Er weiß ganz genau, wo wir stehen. Und Jesus stellt die Dinge klar, absolut klar. Macht deutlich, warum es nicht der richtige Grund ist. Also dieser Vers 26, als ich den kapiert habe, der hat mich richtig gehend erschüttert. Ich habe richtig gespürt, als ob Jesus mir vorwerfen würde, Kerle, das ist nicht die Basis, auf der ich mit dir unterwegs sein will. Aus welchem Antrieb kommen wir zu Jesus? Aus welchem Grund wollen wir sicherstellen, dass der Kreislauf der Beziehung ein gesunder Kreislauf ist? Lest mal weiter in den Stellen. Es ist Hammer, was Jesus da sagt. Er sagt es nicht nur einmal, er sagt es nicht nur zweimal, er sagt es dreimal hintereinander, warum und wie war es, dass da richtig ist. Es wird sogar interessant, die Menschen, und es geht mir ja dann auch oft so, ich stampfe wie ein Kind auf den Boden und sage, Gott, ich will aber. Und diese Menschen in dieser Geschichte, die werden richtig unverschämt. Ja? Er hat sie satt gemacht, er ist übers Wasser gelaufen, er sagt, wer er ist. Und sie sagen zu ihm ganz frech, also wenn wir an dich glauben sollen, dann tu mal bitte ein Wunder. Ja? Wäre ich Jesus, hätte ich die Hutschnur durch. Nee, Jesus spricht da hinein mit voller Liebe und er sagt uns, und jetzt kommt Folie 6 mit Folie Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird niemals wieder durstig werden. Hä? Also in dem Kontext, gell? Also die Menschen hatten gerade Essen bekommen und jetzt sagt Jesus, würde die aus dem richtigen Grund kommen, dann bräuchtet ihr gar nicht mehr diese Bitte aussprechen. Es ist interessant, dass Jesus ausgerechnet hier wieder das Wort des Brotes benutzt oder das Gleichnis, das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Wenn wir jetzt mal in den anderen Evangelien mal kurz gucken, dann taucht das hier und da immer mal wieder auf. Jesus meint es wohl offensichtlich ziemlich ernst. Und das Brot des Lebens oder das Bild des Brotes steht, zumindest meine ich, für unsere Bedürfnisse, die wir haben. Und zwar nicht die geistlichen Bedürfnisse, sondern die fleischlichen, die menschlichen Bedürfnisse. Wir kennen die Bedürfnispyramide vielleicht. Ernährung ist einer der 5 Grundbedürfnisse des Menschen. So, und deswegen sagt Jesus hier, ich bin das Brot, ich bin deine Nahrung, die dir Leben schenkt. Es ist auch interessant, dass ausgerechnet genau an diesem Punkt der Satan Jesus versucht hat. Lukas 4, Vers 4, als der Teufel Jesus versucht, ihn zu verführen, antwortet Jesus ihm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es oft dann genauso, genau mit den Punkten, wo ich meine, einen Mangel zu haben, bin ich am anfälligsten an Jesus zu zweifeln. In Matthäus 4, Vers 4 wird Jesus sogar noch deutlicher, er setzt noch dran und sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot alleine, sondern von dem, was Gott ihm gibt. Das ist mal nur das ganze Setup auch auf diesem theologischen Niveau, möchte ich mal sagen, in dem Jesus jetzt die Jahreslosung für 2022 hineinspricht und hineinhaut. Die nächste Folie bitte, Franz. Vers 37. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen werde ich abweisen. Halten wir mal ganz kurz fest. Ja. Auf der einen Seite sagt Jesus ganz klar, ich versorge dich, indem er das Bild des Brotes braucht. Aber er bleibt daran nicht stehen. Er geht einen Schritt weiter und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Interessant an dem Vers ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber der erste Teil ist, alle Menschen, die mir der Vater gibt, spricht Jesus an. Also macht Jesus eine Unterscheidung. Ich glaube, vor allem wenn man das Kapitel 6 dann zu Ende liest, geht es hier Jesus in allererster Linie um uns Christen in diesem Vers. Ich habe am Eingang der Predigt dann so Sachen gesagt, wie wir kennen es, Jesus will alle zu sich kommen lassen. Das stimmt auch, aber ich glaube hier mit dem Vers spricht er in erster Linie dich und mich als Kind Gottes an. Warum? Weil am Schluss von dem Kapitel sich Menschen von ihm ganz gezielt abwenden und sagen, ich mit dir nicht. Deswegen sagt Jesus ganz unmissverständlich, alle Menschen, die mir der Vater gibt, er macht zwei Dinge klar. Das erste ist, der Vater gibt Jesus die Gemeinde. Die Menschen, die Jesus anvertraut wurden durch Gott, sind wir, seine Gemeinde, sein Leib. Jesus weist keinen ab. Nicht nur, weil er dich und mich liebt, sondern weil er absolut zu 100% gehorsam dem Vater ist. Er wird die Bedürfnisse stillen, macht Jesus in diesem Vers auch klar. Absolut, er wird sie stillen. Mit dem feinen, aber absolut gravierenden Unterschied. Nachhaltig, Leute, auf ewig, das Brot des Lebens, auf ewig wird er deine Bedürfnisse stillen. Nicht nur einfach mal eine Mahlzeit, nicht einfach nur so kein Hungergefühl mehr im Bauch, nicht einfach hier mal ein bisschen Geld, damit du deine Miete bezahlen kannst oder was auch immer, sondern er macht es auf ewig fest. Komplett wird die Aussage, nächste Folie dann, indem das, Franz, nächste Folie? Eine Folie weiter? Ja, perfekt. Indem er dann in den Versen 38 und 39 noch hinzufügt, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Jesus stellt hier sowas von unmissverständlich klar. Es geht um viel mehr als nur um ein Bedürfnis, das du vielleicht hast. Und er stellt auch unmissverständlich klar, er ordnet sich mit jeder Phase seines Wesens Gott unter. Hier greift wieder das Vorbild, das Jesus uns ist, dem wir nacheifern sollen. Ich ermutige dich, tu es genauso. Ich muss mir an die eigene Nase fassen und sagen, ich sollte es genauso tun, den Willen des Vaters zu tun. Kein einziger soll verloren gehen. Und hier geht die Schere wieder auf. Hier geht es jetzt um jeden Menschen dieser Welt. Versteht ihr den Unterschied? In dem Vers 37 sagt er, spricht er zu uns als Gemeinde, als seine Kinder, die ihm vom Vater gegeben wurden, die dadurch durch seinen Tod errettet werden. Und keiner soll verloren gehen. Da geht die Schere wieder auf. Die Sehnsucht, Jesus. Ist dir das eigentlich klar? Dass Gott dich auserwählt hat, um dir ewiges Leben zu geben? Es ist kein Zufall, dass du Jesus in dein Leben gelassen hast, sondern Gott hat dich dazu berufen und auserwählt. Hammer! Also was alles in diesem Vers 37 drinsteckt, das hat mich echt überwältigt. Vielleicht noch einen schnellen, kurzen Ausflug in den Gedanken, was meint Jesus jetzt wirklich mit, ich bin das Brot des Lebens. Wir wissen es doch, durch seinen Tod können wir ewig leben. Davor war es nicht möglich, jetzt ist es nicht mehr unmöglich. Damit wir ewig leben können, damit du und ich auf Ewigkeit unzertrennlich zu Gott sind und der Beziehungskreislauf geschlossen ist, hat Jesus den Preis gezahlt. Und wenn du, wenn ich die richtige Herzenshaltung beibehalten, das ist die Sache mit verlass die erste Liebe nicht und so, dann ist der Kreis perfekt. Dann bleibt der Kreis rund. Dann ist der Grund unserer Suche einfach nur Jesus. nicht das, was er tut, nicht das, was er an Wundern wirkt, nicht das, was er für einen Unterschied einfach nur, in Anführungsstrichen, nur macht in deinem oder in meinem Leben, sondern weil Jesus dir begegnet ist, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist, um uns allen, jedem Menschen, der noch auf dieser Erde wandeln wird, zu begegnen, geht ein Beziehungskreislauf neu los und endet auch wieder dort. Weil wenn du deine Herzenshaltung veränderst, dann suchst du nur noch die Begegnung zu Jesus. Dann geht es dir gar nicht mehr darum, wie arg er eingreift oder dass du ihn suchst oder um den Grund, warum du ihn suchst, sondern deine Sehnsucht ist, ich will ihm begegnen, ich möchte da sein, weil das herrlich ist. Und dann kommt der Vers eben in eine ganz andere Geltung. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von werde ich je abweisen. Jesus steht da. Ja. Wir haben uns überlegt, als vielmehr meine liebe Frau hat den Anstoß gegeben. Ich habe es doch gesagt. Ja. Wir wollen euch als Erinnerung oder uns als Gemeinde Erinnerung dieses Bild da lassen oder aufhängen lassen. Ja, wir haben extra eine Starkünstlerin gefunden, die das uns gemacht hat. Denkt daran, wenn man, weiß nicht, Daniel, ob man und wo man es aufhängt, aber wenn man an diesen Vers denkt, dass es nicht nur darum geht, hey, Jesus weist dich nicht ab. Das stimmt, ohne Frage. Aber der Horizont, und das habe ich versucht aufzuzeigen, ist viel, viel weiter, viel, viel größer. Es geht um alles oder nichts. Das ist beim Poker so ein All-in-Geding. Ja? Weil Jesus dir begegnen will. Das steht hinter diesem Satz. Nicht, nochmal, ich weiß, ich reite drauf rum, nicht, weil er Wunder tut, nicht, weil er uns versorgt, nicht nur, weil deine Bedürfnisse gestillt sind, sondern weil er Beziehung, echte Beziehung mit dir und mit mir haben will und nichts, aber auch gar nichts uns daran hindern sollte. Stell ihn mal dahin. Genau, Amen. Das ist, glaube ich, ja, der Kreis ist komplett dann. Genau, das wäre der letzte Satz gewesen. Amen.